Ich kenne einen Garten, heißt diese Arie aus Giuseppe Pietris Oper Maristella. In einem anderen Garten in Wien-Floridsdorf begegnen wir heute diesen zwei Herren.
Mein Name ist Hauk, bin Vizepräsident im Zentralverband der Kleingärtner.
Ja, mein Name ist Peter Model. Ich bin hier als obstbaulicher Berater zuständig.
Wir treffen Friedrich Hauk und Peter Model inmitten von Obstbäumen. Einige von ihnen stehen in voller Blüte. Obstland wird dieser Flecken Erde im 21. Bezirk genannt oder offizieller Obstversuchsgarten des Zentralverbandes der Kleingärtner und Siedler Österreichs. Was hier genau wächst und warum und welche Obstsorten die beiden Herren auch Ihnen empfehlen, erfahren Sie in dieser Sendung. Darüber hinaus gibt es musikalisch einiges zu entdecken. Denn wie die Gärtnerinnen und Gärtner in der Erde, so haben wir im Archiv gegraben und das eine oder andere botanische Stück gefunden.
Es blüht so schön, man glaubt es kaum, wie schön er blüht, der Apfelbaum. Wie schön er blüht, der Apfelbaum.
Peter Schöne singt Karl Reintalers Lied »Der Apfelbaum«, Günther Albers begleitet am Klavier. Apfelbäume gibt es viele im Obstland in Wien-Floridsdorf. Ein starker Wind rüttelt jetzt an ihren Zweigen und pfeift auch durch die kleine Gartenhütte, in der uns Friedrich Hauk und Peter Model erst einmal erklären, wie alles begonnen hat.
Die Urbarmachung dieses Geländes war ja eine Katastrophe. Da waren ja Steine und Beton und was der Teufel was alles drinnen. Ich weiß nicht, wie viele Lastwagen da weggeführt worden sind. Ich glaube, das waren so endlose Tonnen, was nur an Schmutz und Dreck weggeführt wurde. Das war also garantiert eine Arbeit von, ich würde mal sagen, 3 bis 4 Jahren, bis das Ganze wirklich ins Laufen gekommen ist.
Und wir haben also dann 2011 mit der Urbarmachung des Grundstückes und bereits begonnen, die ersten Bäume zu setzen.
Wo früher Steine, Schutt und Müll herumlagen, wachsen heute mehrere hundert Obstbäume, Sträucher und sogar Weinstöcke.
Wir haben hier eine Anlage von ca. 230 Obstbäumen derzeit, 120 Sträuchern. Wir haben hier vor allem Kern- und Steinobst. Steinobst natürlich, vor allem Kirschen, Zwetschgen, dazu gehören die Pflaumen, Renegloden, Weichseln, haben wir dann auch dazu Pfirsiche und vor allem relativ viele Marillen, die wir da ausgepflanzt haben. Zum Kernobst hauptsächlich natürlich haben wir Äpfel und Birnen. Quitten haben wir nur einzelne Bäume und ein bisschen was Exotisches haben wir auch gesetzt. Kaki haben wir gesetzt, wir haben Kiwi gesetzt, wir haben Weiki, das ist die chinesische Stachelbeere, aber ist eigentlich eine kleine Kiwi-Art. Wir haben eine Indianerbanane gesetzt und das, was wir da verstärkt auch ausprobiert haben, sind angeblich Kreuzungen zwischen Pfirsich und Marille, die Pfirsichose. Schaut aber wie ein Pfirsich aus. Dann gibt es natürlich auch noch die Sherrykose, also eine Kreuzung Kirsche mit Marille und die Pflaumikose. Also das sind so kleinere Früchte. Wir pflanzen das aus, dass man das den Kleingärtnern zeigen kann. Ist an und für sich, muss ich sagen, weniger interessant. Bis auf die Pfirsichose, die beiden anderen sind eher kleine, unscheinbare Früchte, die ja, ein bisschen wie Kricheln schmecken oder ein bisschen in den Kirschengeschmack hineingehen. Und wir haben natürlich auch verschiedene andere Obstsorten, Strauchbeerenobst, wie die Dirndln, also die Kornelkirschen, Gucci-Beeren, wir haben Weintraumerei.
Die Weintrauben gedeihen am Zaun des Gartens. Peter Model ist ein ausgewiesener Obstbauexperte. Er hat bis zu seiner Pensionierung in diesem Bereich an der Universität für Bodenkultur Wien gearbeitet. Alles, was im Obstland in Wien-Floridsdorf wächst, hat Peter Model sorgfältig ausgewählt, nach 3 Hauptkriterien. Das erste, alte und seltene Sorten.
Die Kleingärtner sollten ja eigentlich wenig bekannte Sorten, die man nicht im Handel bekommt, dass man nicht, was ich, einen goldenen Delizius oder einen roten Delizius da setzt oder einen Klostersetz, den eh jeder kennt, sondern alte Sorten, wie man sie früher gepflanzt hat, wie einen steirischen Marschansker, steirische Schafnase, Koks-Orangen-Renette, Berner Rosenapfel, solche Sorten haben wir da gesetzt, sogar einen Hauksapfel bitte haben wir. Ja. Das sind also sehr alte Sorten.
Das zweite Kriterium, nachdem Peter Model die Bäume im Obstland ausgesucht hat, ist die Größe. Die Bäume sollen verhältnismäßig klein bleiben.
Wir versuchen die Bäume, es gelingt nicht immer, so hoch nur zu halten, dass die kaum höher wie 3-3,5 Meter werden. Dass man das mit kleinen Leitern erstens einmal die Schnittarbeiten erledigen kann, aber schwerpunktmäßig auch auf bis zum letzten Ostrauf die Früchte ernten kann. Weil meistens ist es ja so, wenn man an einem Baum wächst, die schönsten Früchte sind immer ganz oben. Weil die mehr Sonne haben, mehr Licht haben. Und so versuchen wir halt, die Bäume so nieder wie möglich zu halten. Es gibt also einige, wie gesagt, die man auf 2-2,5 Meter halten kann.
Die Bäume im Obstland sind nicht nur klein, sondern außerdem widerstandsfähig gegen Krankheiten und Schädlinge. Das ist das dritte Kriterium, nachdem Peter Model sie ausgewählt hat.
Man hat ja im Kleingartenbereich kaum mehr Pflanzenschutzmittel, die man einsetzen darf. Und deshalb schauen wir natürlich, dass wir Sorten pflanzen, die vor allem widerstandsfähig oder resistent gegen Krankheiten und tierische Schädlinge sind. Weil es gibt ja heute zum Beispiel, wenn ich das Beispiel der Kirschen nehme, gibt es für einen Kleingärtner keine Möglichkeit mehr, ein Pflanzenschutzmittel gegen die Kirschfruchtfliegen und Kirschessigfliegen zu spritzen. Die bekommt er nicht mehr, da braucht er Genehmigung. Okay, sehe ich ein, aber jetzt wird immer davon dran ausgegangen, als Kleingärtner habe ich einen Kirschenbaum, der mittelspät bis spät fruchtet, dann packe ich den mit einem Netz ein. Das möchte ich gern sehen, wie man so einen Baum in einen Kleingarten einpackt. Der Aufwand, weil wir haben das auch versucht auf der Uni. Nur haben wir da eine Ladehebebühne gehabt, wo wir das haben rübergelegt. Nicht? Also die Möglichkeit gibt es, dass ich den einnetze. Aber ich muss den komplett einnetzen, unten, dass nicht die vier rein können. Da kann man aber empfehlen, für Kleingärtner Frühkirschen zu nehmen. Die Frühkirschen werden nicht von den Kirschfruchtfliegen befallen, bleiben also madenfrei. Das ist der Vorteil, da brauche ich dann nichts dagegen machen. Und da habe ich wirklich Kirschen, die nicht befallen sind. Also die sind so bis knapp zur dritten Kirschenwoche hin. Jede Obstart wird eingeteilt in Wochen. Beginnt mit der erstreifenden Kirsche. Die wird heuer wahrscheinlich sein am 20. Mai. Und dann geht's los. Das ist die erste Kirschenwoche vom 20. bis 27. Mai. Verschiebt sie von Jahr zu Jahr nicht, wenn wir früh ist oder spät ist. Und dann kommt die zweite. Und wenn man dann in die dritte hineinkommt, geht es auch gerade noch, dass es sicherlich madenfrei ist. Das Hauptproblem des Ganzen ist, dass sich aber tierische Schädlinge, aber auch Pilzerkrankungen auch angewöhnen oder das akzeptieren das andere Klima dann. Wenn ich als Beispiel nehme, bei den Äpfeln, der Schorf ist ein großes Problem, also eine Pilzkrankheit, die Blätter, aber auch die Früchte massiv befällt. Früchte so befallen, dass die sogar dann zerreißen, wenn das vom Schorf befallen ist. Da gibt es jetzt schorfresistente Sorten, die man natürlich im Kleingarten setzen kann. Nur hat sich im Laufe der jetzt zwei Jahrzehnte, haben sich neue Schorfrassen gebildet. Und die befallen jetzt auch diese sogenannten Schorfrassen. Resistenten Sorten, weil das eine andere Schorfrasse ist. Also man ist immer zwar einen Sprung voran, aber die andere rückt immer wieder nach. Also wir versuchen den Kleingärtnern zu sagen, Sorten zu nehmen, die wie gesagt ein bisschen pflegeleichter sind, die weniger Pflanzenschutz vor allem brauchen.
Als geblüht der Kirschenbaum ging ich zu.
Als geblüht der Kirschenbaum, Anneliese Rothenberger singt diese Arie aus Karl Zellers Operette Der Vogelhändler. Kirschen, Äpfel, Marillen, Zwetschgen und vieles mehr wächst im Obstland des österreichischen Kleingartenverbandes im 21. Bezirk Wiens. Hier sollen alte, fast verschwundene Sorten bewahrt, kleine Baumsorten sowie krankheits- und schädlingsresistente Sorten getestet werden. Die Erfahrungen, die dabei gesammelt werden, werden an die Kleingärtnerinnen und Kleingärtner weitergegeben. Außerdem vermitteln Peter Modl und seine Kollegen auch ganz praktische Fertigkeiten, wie zum Beispiel den Obstbaumschnitt.
Was wir machen ist, die Bäume zu schneiden zu verschiedenen Jahreszeiten. Wenn man heute einen älteren Kleingärtner fragt, also der schneidet nur immer prinzipiell im Winter die Obstbäume. Das hat sich natürlich im Laufe der Zeit massiv geändert. Man kann die Bäume, ich will nicht sagen, zu jeder Jahreszeit schneiden, aber man kann nicht zu verschiedenen Terminen schneiden. So zum Beispiel jetzt sind wir relativ spät mit dem Schneiden dran, weil heuer ein sehr, sehr frühes Jahr war. Also man blühen schon zum Teil die Bäume und man schneidet. Das ist sicherlich nicht optimal, weil man bricht ja dann da die Blüten ab. Aber im Prinzip ist es so, dass man starkwüchsige Bäume, die stark treiben, dass man die eher später schneidet. Also wenn man dann sagt, okay, die treiben jetzt an, dann schneide ich die erst im April.
Viele Kleingärtner und Kleingärtnerinnen kennen sich mit Pflanzen gar nicht aus, sagt der Vizepräsident des Zentralverbandes der österreichischen Kleingärtner, Friedrich Haug.
Es gibt ja genug Gärtner, die also heutzutage null Ahnung mehr von Garten haben. Also noch im Jahr 80 war es ja so, dass die meisten Leute zumindest also Großeltern hatten, die noch irgendwo entweder vom Land kamen oder einen Garten hatten oder noch mit Natur in engerer Berührung waren. Das gibt es heute ja nicht mehr, also nur mehr ganz wenige. Also heute ist es ja tatsächlich so, neue Kleingärtner, wenn die kommen, die haben null Ahnung. Also es geht so weit, dass tatsächlich Leute nicht mehr wissen, wie ein richtiger Baum aussieht. Also einen Apfelbaum von einem Marillenbaum zu unterscheiden, ist also wirklich für einen halbwegs Gartenkundigen überhaupt kein Problem. Also man kennt zumindest die normalen Obstbäume auch im Winter anhand der Rinde und an der Wuchsart oft sogar. Neue Gärtner kennen das alles nicht. Also der weiß nur, dass es ein Baum ist. Weil Stamm und Äste da sind, das ist es ein Baum, okay, aber was es sein könnte, also wenn du ihm sagst, es wird einmal eine Weide, nickt er genauso Gott ergeben, als wie wenn du sagst, es wird der Apfel. Also das ist eben so.
Bei den sogenannten Fachberatern können sich die Kleingärtnerinnen und Kleingärtner Hilfe holen. Die Fachberater werden unter anderem im Obstland ausgebildet.
Wir haben ja 15 Gartenbezirke in Wien und jeder Bezirk hat also eine Fachberatergruppe. Da melden sich die Leute an und die arbeiten durchaus intensiv, ja nicht nur in ihren Vereinen, sondern auch also vereinsübergreifend für Kleingärtner, wenn irgendwo Hilfe notwendig ist. Und diese Ausbildung gab es, früher mal hat man mal gesagt, das ist die Würstelausbildung, weil das wurde an einem Samstagvormittag in 5 Stunden abgehalten, so bis ins Jahr 2005, 2008, so in der Größenordnung. Und irgendwann einmal gab es also daran massive Kritik. Wahrscheinlich waren die Würsteln zu kalt oder ich weiß es nicht. Irgendwas hat nicht gepasst. Worauf im Zentralverband dann damals also die Frage auftauchte, okay, wie können wir es besser machen? Und wir haben dann einen Kurs kreiert über 55 Stunden. Also theoretische und praktische Ausbildung. Der wurde sehr gut angenommen. Berater, die in ihren Vereinen ja nicht nur den Verein selbst beraten können. Es gibt ja genug Gemeinschaftsflächen, die also natürlich auch betreut gehören und die fachgerecht also behandelt gehören. Sondern und dazu brauchst du natürlich durchaus Leute, die sich zumindest kümmern, wenn es gewünscht wird. Und das ist dann das nächste Problem. In Zeiten von Dr. Google ist es natürlich einfacher nachzusehen im Internet und das Problem dabei ist, dass man, also ich kann es nur schwer abschätzen, aber ich würde sagen, also es ist zumindest auf alle Fälle 50-50, ob es stimmt oder nicht stimmt. In vielen Bereichen ist es eher so, es ist 70-30 zum Nichtstimmen und da versuchen wir halt gegenzuarbeiten, aber nicht ganz einfach.
Wir fragen nicht Google, sondern Peter Model und Friedrich Haug, welche Obstsorten sie allen empfehlen, die einen Garten haben.
Es gibt ein paar Apfelsorten, die sehr, sehr gut sind. Dazu gehören natürlich, was ich, der Gala oder der Elsterapfel oder auch der Topaz von den Äpfeln her. Von den Kirschen, das eigentlich mein Lieblingsobst ist, weil ich mich da auch fachlich sehr, sehr intensiv damit beschäftigt habe, sind es an und für sich, wie gesagt, eher Frühsorten, die dann nicht so problematisch sind. Da gibt es auch verschiedene Sorten, wie die Sorte Pacific Red oder Early Sweet, das sind Sorten, die selbstfruchtend sind, weil das ist das Entscheidende auch. Wenn ich jetzt einem relativ kleinen Garten habe und ich sage, ich will jetzt einen Obstbaum setzen, dann weiß man, dass es Sorten gibt, vor allem im Steinobstbereich, die sehr selbstfruchtend sind. Das heißt, die brauchen nicht unmittelbar einen Befruchtungspartner. Wenn ich keinen Befruchtungspartner habe und der ist aber selbst steril, dann kann ich noch so viel Blüten drauf haben, habe ich keine Früchte. Weil es ist ja nicht gesagt, dass der Nachbar oder der übernächste Nachbar die gleiche Obstart hat, die auch noch gleichzeitig blüht. Das ist das Problem dann nicht. Aber wie gesagt, ich habe selbst einen kleinen Garten nur, in einem Reihenhaus, da habe ich jetzt eine Kirsche gesetzt, das ist eine Frühsorte, eine selbstfruchtende Sorte, die wirklich schön groß wird. Das ist die Pacific Red, die habe ich deshalb gepflanzt, weil ich gesagt habe, kein Pflanzenschutz und ich brauche nicht unbedingt einen Befruchtungspartner dazu.
Die Äpfel sind Kronprinz oder der Maschanska, der steirische, wobei die Maschanska sehr selten sozusagen wirklich zu kriegen sind. Also es gibt kaum mehr irgendwo Bäume. Und der Kronprinz hat ganz einfach für mich den Geschmack, den ich am meisten liebe. Also der ist also ein etwas säuerlicher, aber sehr saftiger Apfel, sehr nicht in jedem. Also Granny Smith zum Beispiel kann mir gestohlen bleiben. Also das ist was ich nicht einmal im Ansatz brauche. Ne? Ja, und ansonsten bin ich also eher so richtig so ein richtiger Zwetschgenfan. Und da ist es mir fast egal, welche, sie muss nur wirklich richtig schmecken. Also nicht so diese, es gibt ja so Sorten, die, okay, man sieht, dass es ein Zwetschge ist oder eine Pflaume oder wie man es auch immer dann benennt, aber der Geschmack ist nicht vorhanden. Also da gibt es also einige, also die liebe ich sehr. Und dann Weintrauben, könnte ich kiloweise in mich reinstopfen.
Musikalisch haben wir uns vom Obst zu den Blumen hin bewegt. Sie hören das wunderschöne Blumenduett aus der Oper Lakmé, komponiert von Leo Delib, gesungen von Anna Netrebko und Elena Garantscha. Falls Sie auf den Geschmack gekommen sind, wir kehren wieder zurück zu den realen Obstbäumen und die empfohlenen Kirsch- und Apfelsorten anbauen möchten und sich deshalb sofort für einen Kleingarten anmelden wollen, muss Friedrich Haug Sie leider enttäuschen.
Chancenlos. Echt chancenlos. Aber das hängt natürlich damit zusammen, dass Grund und Boden halt nicht vermehrbar ist. Ne? Es gab ja einmal Zeiten, da gab es fast doppelt so viele Kleingärten als heute. Das war so nach dem Krieg. Logischerweise, da war jeder daran interessiert, aus den Kriegszeiten herüber Essen, 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 das war dann so nicht mehr notwendig, dafür war der Wohnraum notwendig. So, und dann hat man natürlich also jene Gründe irgendwann einmal geopfert oder opfern müssen. So, und jetzt gibt es das nächste Dilemma, das heißt Bundeskleingartengesetz. Also Bundeskleingartengesetz sieht vor, dass natürlich der Garten an einen natürlichen Nachfolger gehen kann, sprich aus einem direkten Verwandten, einem direkten Nachfolger. Kind und Kindeskind, aber nur immer an einen. So. Das heißt, so wie in meinem Fall, ich habe zwei Enkelkinder, meine Tochter hat selber ein Haus mit Garten, also keinen Kleingarten. Das heißt, eines meiner Enkelkinder kann meinen Kleingarten oder wird meinen Kleingarten erben. Kein Problem. So. Mein Garten ist damit, also auf die nächsten, ich weiß nicht wie viele Jahre, weg. Und so spielt sich das also in vielen, vielen Bereichen ab. Das heißt also, der Gedanke, dass da so großartig gebackelt wird, wie es da so oft so schön heißt, den gibt es nicht. Dazu kommt noch, dass was jetzt an Kleingärten sehr wohl zu haben ist, das sind jene Gärten, die für uns als Kleingärtner ein Problem sind jene, die verkauft wurden, die von der Gemeinde Wien verkauft wurden an die jeweiligen Pächter oder Unterpächter. So, diese Leute waren kein Problem, ganz klar. Die waren vorher Kleingärtner, die waren nachher Kleingärtner. Der Garten hat sich dann natürlich, also der war auf einmal etwas wert. Du kaufst einen Garten von der Gemeinde Wien, nehmen wir einmal vor 15 Jahren, um sagen wir 140 Euro als Beispiel oder um 100 Euro pro Quadratmeter. Und jetzt bekommst du dafür 800 Euro und du brauchst Geld, dann verkaufst du den. Und derjenige, der den Quadratmeter mit 800 Euro bezahlt, für den existiert weder ein Verein noch eine Gemeinschaft, der glaubt, er ist Prinzregent hier. So, und den musst du dann erst begreiflich machen, dass er an einer Gemeinschaftswasserleitung hängt, dass der Kanal weder ihm gehört, sondern der gehört der Gemeinschaft. Und solche Gärten bekommen sie, nur das bekommt auch kein normaler Kleingärtner oder kein Normalsterblicher. Wir bräuchten momentan sicher um die 4.000 bis 5.000 Kleingärten. Aber die Stadt hat die Gründe nicht.
Für alle, die keine Kleingärten haben, hat der Zentralverband der österreichischen Kleingärtner das Gemüseland in Wien-Floridsdorf angelegt. Brigitte Morawetz ist eine der Initiatorinnen.
Die Idee war eben, dass dadurch, dass keine Kleingärten mehr aufgeschlossen wurden, dass man diesen Leuten, die eben keinen Kleingarten haben und auch Gemüse anbauen würden, dass man denen so etwas zur Verfügung stellt. So ist es entstanden, nicht? Wir haben Kombiparzellen 116, das ist Gemüse, der vorgebaut wird, und einen Bereich, wo die Leute sich selber etwas noch anbauen können. Und genauso viel Parzellen, also insgesamt 231 sind es in Summe, die nur das Gemüse, das vorgebaut wird, dann pflegen und betreuen, gießen und ernten natürlich. Ja. Da haben wir dann noch Beeren und Ribiseln und solche Sachen. Wir haben dort natürlich eine Multikulti-Gesellschaft, was es sehr angenehm ist, weil die von uns, Erdäpfeln kennen es nicht, ja, aber dafür kriege ich von dort wieder die tollsten Paradeiser, ne? Und verschiedene, zum Beispiel Schnittknoblauch, haben wir nie gehabt, heuer haben wir ihn selber angebaut, ne? Weil das ist köstlich. Das kann man ins Brot backen und so weiter. Also wir haben dann auch immer Erntedankfest und da kommt natürlich alles am Tisch, ne? Von allen Nationen.
Brigitte Morawetz betreut auch das Bienenland, mehrere Bienenstöcke, die direkt neben dem Obstland angesiedelt sind. Eine Win-Win-Situation. Die Bienen finden reichlich Nahrung und die Obstbäume werden befruchtet. Im Obstland hoffen Friedrich Haug und Peter Modl, dass ihre Anstrengungen auf fruchtbaren Boden fallen.
Also für uns als Verband war es das Wichtigste, sozusagen ein Projekt zu haben, um selbst sozusagen zeigen zu können, was möglich wäre. Und den Leuten durch Anschauen und durch Selbstherkommen zu zeigen, wie kannst du, was kannst du, was verträgt dein Garten, was ist wirklich möglich. Also, du kannst Obstbaumhecken setzen. Wunderbare Obstbaumhecken, zugegebenermaßen etwas schwierig, wenn du nicht weißt, wie verflochten das sein muss. Also ich habe ja selbst, meine Großeltern haben eine Kartonhecke gehabt, als Gartenunterteilung, ein Apfelkarton. Ich erinnere mich heute noch gerne daran, kein Mensch kennt das heute mehr, außer die Spezialisten. Du kannst so viele Dinge machen mit Obstbäumen und die Leute sollten das eigentlich erfahren. Das war unser Beweggrund und darum sind wir sehr dankbar, dass alles wirklich so gekommen ist, dass wir sagen können, es hat funktioniert. Und wir haben nur das Problem, dass die Leute das auch annehmen müssen. Da können wir nur hoffen, dass es weiter so geht, wie es bisher geht.
Das, was wir natürlich als Obstbauchef, wenn man das so sagen darf, hier, dass man das Interesse bei den Kleingärtnern wieder für Obstbäume wecken kann. Weil es sind ja in vielen Gärten sind ja die Obstbäume gerodet worden, weil man ein Swimmingpool oder ein Haus gebaut hat. Da sind natürlich große Bäume gerodet worden. Von großen Bäumen ist ja heute keine Rede mehr. Dass man auf relativ geringen Raum auch Obstbäume setzen kann, um das geht es da. Dass man sich die dann da anschaut, wie die ausschauen. Und wie gesagt, dass der eine oder andere dazu wieder ermuntert wird, auch einen Obstbaum zu setzen. Das Einzige, was halt wieder dann ist, dass man die Obstbäume auch pflegen muss. Nicht? Das ist nicht alleine, ich setze den Obstbaum und dann warte ich mir jetzt 5 Jahre und dann habe ich da statt einem Obstbaum einen pappelähnlichen Baum stehen, der irgendwo ganz oben auf den Spitzen ein paar Früchte hat und dann unter der Frucht lässt die Äste auseinandergehen und ausbrechen. Also das muss man vermeiden, also das muss man den Leuten klar machen. Wenn ich Obstbau mache, muss ich vor allem in den ersten Jahren mich intensiv beschäftigen mit dem Obstbaum, eine Krone aufbauen, je nachdem welche Krone ich will, ein tragfähiges Gerüst, das nicht nur die Äste, sondern auch die Früchte tragt. Und wenn das gelingt, dann hat natürlich jeder Kleingärtner auch eine wahnsinnige Freude damit. Weil wenn er selber was ernten kann, glaube ich, da ist er eher mehr stolz, als wie kaufen kann es auch jeder heute. Aber selber was zu produzieren, das glaube ich, ist das, was den Leuten heute abgeht.